I'm sure you're very respectable, madam.
I must confess I don't quite know the standard of respectability that you demand in your boarding house, Mrs. Haggerty.
I've made a terrible mistake. I'd better look after me dog.
Zwei Coaster, einer aus Wien, einer aus München, beide mit verdorbenen Seelen. Das sind wir, Sebastian Fitzklaus und Patrick Marki. Wir wünschen euch willkommen bei der 14. Ausgabe von Oscar müssen reden, wo wir versuchen ganz langsam alle Oscar-Filme, die jeweils für den besten Film-Oscar nominiert waren, zu besprechen. Und heute beginnen wir uns nun zu stürzen auf die beiden Filme Shanghai Express von Josef von Sternberg und Bad Girl von Frank Borsage. Also, ja, es ist irgendwie so ein steifer Anfang, aber so sind wir einfach. Wir sind steif und professionell. Stimmt das, Patrick?
Okay.
Ach. So hat es aber nicht gemacht. Er hat gesagt, okay.
naja, er hat von okay bis hin zu okay das gemacht. Und ich bin nach wie vor der Ansicht, dass das okay, also das relativ emotionslose, neutrale, also diese Ausformulierung, diese Variante hat eigentlich deutlich überwogen.
Ich finde es schön, wie du einfach einen blöden Hinweis machst auf meinen Film, den ich besprechen werde, nämlich Frank Borsage, The Bad Girl, wo eben eine Figur perfekt sich gegeben hat, bezüglich wie sie eben hier allein mit einer kleinen Geste ihre ganze Gefühlslandschaft vor uns Zuschauerinnen dargelegt hat und ich einfach mit einem Zitat aus deinem Film, nämlich Shanghai Express, machen werde. Aber was heißt das überhaupt, ein Film aus einem Zitat, ein Hinweis auf meinen Film, ein Hinweis auf deinen Film? Könntest du vielleicht mal erklären, Patrick, was eigentlich diesem Podcast so besonders gut, schlecht oder anders gemacht?
Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst, Bruder, aber sag das nicht wieder. Okay, gut.
Was ist das denn jetzt? Das ist Spaghetti, wenn es schon
alles Nee, das war der Mr. Salt heißt der, also aus Shanghai Express, der...
Der Ölscheich, ne? Wie heißt das Öl? Snake Oil Händler, oder? Wie sagt man da?
Snake Oil, ja, war der, ja, genau, also...
Nee, ich weiß nicht, was er war, aber er war halt Gambler und...
Gambler war er, so ja, ja.
Zwielichtige Gestalt, wie man so schön sagt.
Ich weiß nicht, ob zwielichtig das richtige Wort ist, aber irgendwie, also dubios auf jeden Fall, moralisch fragwürdig oder...
Nicht so wie alle anderen, die waren alle moralisch perfekt.
Ja, hundertprozentig. Deswegen ist der Film auch so gut, weil er komplett moralisch eindeutig ist und überhaupt nicht ambivalent. Und, wir greifen vor. So, deine Frage war, was für ein Podcast wir überhaupt machen und worum es geht. Habe ich das richtig in Erinnerung?
Ja, stimmt, das war bei einem Mütter, genau.
Ja, genau. Also bei uns, einige von euch werden vielleicht wissen, wir haben einen Geschwisterchen-Podcast, das aktuell zwar immer noch am Leben ist, aber sich nicht so häufig zeigt. Sowohl in diesem Geschwister-Podcast als auch in diesem Podcast werden Filme auf die Couch gesetzt, wenn man so möchte. Und hier haben wir, also hier ist es keine Einzeltherapie, sondern Gruppentherapie. Es sind immer zwei Filme auf der Couch bei uns und wir sind ein ganz erlesenes Therapiestudio, sage ich einmal. Wir nehmen nämlich nicht jeden Film auf, sondern nur bestimmte Filme, die es bereits geschafft haben, ganz viel Renommee auf sich zu ziehen und die nominiert wurden für den Titel Bester Film bei den Oscars.
Ich finde es schön, wie jedes Mal wir es schaffen, dasselbe nochmal zu sagen in den ersten drei Minuten.
Achso, was hast du schon gesagt? Ach, du kannst nicht erwarten, dass ich akribisch alles
mir...
Okay, entschuldige, dann schneid das oder schneid es nicht raus, ist vielleicht umso lustiger für unsere Zuhörer oder nervig, ich weiß es nicht, also falls ihr uns wirklich zuhört, danke. Was war deine Frage doch gleich nochmal?
Okay, also.
Abermals ist der sprichwörtliche Zug, der tatsächliche Zug, also sehr gut passend diesmal, entgleist, ja, aber.
Es ist ein tatsächlicher Zug, achso, wir machen diese Aufnahme im Zug tatsächlich, das habe ich doch gar nicht gewusst. Okay, ja, also kurzum, das Interessante an diesem Podcast oder das möglicherweise Interessante an diesem Podcast ist, dass wir diese beiden Filme, die im beide für den besten Film-Oscar nominiert waren, 1932 in der fünften Verleihung der Oscar, der Academy Awards, dass wir diese beiden zunächst in der hyperbolischen Sprache miteinander, gegeneinander auftreten lassen, um zu schauen, welcher eigentlich hier als Sieger hervortreten kann, welche der beiden Filme, und dann nach 20, 30 Minuten dann zu unserer eigenen Meinung übergehen. Und diesmal wird uns eben Patrick den deutlich bekannteren Film Shanghai Express von Josef von Sternberg präsentieren mit Marlene Dietrich. Und ich werde den doch ein bisschen unbekannteren, was interessant ist, weil dadurch Frank Borsatz tatsächlich, glaube ich, auch Regie gewonnen hat für den Film. Ja, er hat erst Regie gewonnen, wenn ich mich richtig täusche. Ist der erste Regisseur, der zum zweiten Mal einen Regie-Oscar in der Hand hatte, also der erste zweifache Regie-Oscar-prämierte Regisseur, nämlich mit Bad Girl von 1931, eben den einem Roman von Vinya Delma, den werde ich vertreten und gegen ihn ins Rennen schicken, in das Rennen der Züge, der Entgleisenden.
Das klang irgendwie gerade so nach so einem französischen Akzent, so Bad Girl, oder habe ich das einfach, ja okay, entschuldige.
Ja, weil ich letztes Mal schon gesagt habe, dass wir so ein femme fatale reiches Aufnahme haben werden diesmal, was interessant war, weil es sehr, also man kann durchaus argumentieren, wie sehr, inwiefern wir hier mit femme fatale zu tun haben und wie sehr das über die Thematik der Femme Fatale diskutiert, aber ich glaube, bevor wir das tun, willst du mal deinen Film Shanghai Express mir vorstellen und sagen, worum es gegangen ist?
Ja, also mein Film ist nicht nur der deutlich bekanntere Film von beiden, mein Film ist tatsächlich auch der bessere von den beiden, ich werde es jetzt gleich zu Beginn einmal sagen, und mein Film ist, glaube ich, auch der, der deutlicher die Femme Fatale-Thematik im Vordergrund hat. Oder
ja, man hat den Namen, Bad Girl heißt das Film schon, also wie kann das nicht eine Femme Fatale sein?
Ja, genau, nein, ich spreche von Shanghai Express. Und Shanghai Express ist ein Film von niemand Geringerem als dem sagenumwobenen, ich weiß nicht, ob er sagenumwoben ist, aber Josef von Sternberg, so 1931. Ich hör auf mit diesem hyperbolischen Unsinn. Der hat.
Bloß nicht in diesem Podcast für Hyperbolie.
Also, Josef von Sternberg, Shanghai Express, ist einer der Filme, der nicht komplett, aber mit die Bekanntheit und Berühmtheit von Marlene Dietrich begründet hat. Ich glaube, dadurch wurde sie schon auch entscheidend bekannt oder noch bekannter, als sie es zu dem Zeitpunkt vielleicht ohnehin schon war. Hat dann auch mit dem Regisseur eine Affäre gehabt und so weiter. Aber da kommt vielleicht später noch zu sprechen. Und es geht in Shanghai Express um, ja, eben den namensgebenden Shanghai Express-Einzug, der von Peking nach Shanghai fährt. Und wir schreiben das Jahr 1931 und China befindet sich hier gerade mitten in einem tosenden Bürgerkrieg. Und in diesem besagten Zug, dem Shanghai Express, befinden sich allerhand kuriose Persönlichkeiten aus, ich möchte sagen, aller Herren Länder. Und wie diese Personen so aufeinandertreffen und was da so passiert, als der Zug dann unerwarteterweise von den Rebellen nachts um Mitternacht angehalten wird und die Leute aussteigen und ihre Dokumente präsentieren müssen, kommt es zu einigen Verirrungen und Verwirrungen, die sich nicht zuletzt um Captain Donald Harvey und seine sich zufällig auch in dem Zug befindende ehemalige Geliebte, die mysteriöse Shanghai Lily, ranken. Tja, beide lieben sich nach wie vor immer noch, also die Liebe zwischen den beiden lodert immer noch, aber beide können sich das nicht eingestehen und sind ein bisschen voneinander enttäuscht und haben sich, nachdem sie vor 5 Jahren, ich glaube 4 Monaten und 3 Wochen, irgendwie sowas war es, miteinander gebrochen haben, desillusioniert, voneinander gewandt und ausgetobt und irgendwie versucht, ihren Schmerz in anderen weltlichen Dingen zu vergraben. Und jetzt treffen sie eben wieder aufeinander. Beide hatten eine beachtliche Karriere in den letzten 5 Jahren zustande bekommen und ja, werden die beiden wieder zueinander finden oder werden sie von den chinesischen Rebellen umgebracht oder wird da sonst noch was passieren? Falls ihr wissen möchtet, wie diese Geschichte ausgeht, müsst ihr den Film schauen. Shanghai Express, ein wahres Juwel und ein Meilenstein der Hollywood-Geschichte und tatsächlich ein Mitbegründer des Epos Hollywoods. Punkt, so. Das ist mein Film. Und dein Film, was? Bad Girl, wie? Was? Worum geht's auch gleich nochmal?
Ich find's lustig. Ich habe schon erwartet, mit deiner Old-Timey Voice zu hören. Then tune in next time when it's. Ja. Beziehungsweise, ich glaube, ich bin ganz sicher, was 1931 spielt, nur so nebenbei. Ich glaube, der Film spielt echt ein bisschen ein paar Jahre früher, aber es ist ein bisschen schwierig zu sagen.
Nee, weil die Mrs. Also, oder die Frau so und so ist tatsächlich verwirrt, aber die, am Anfang gibt es eine Szene, also sorry, wenn ich jetzt zu viel vorgreife, aber gibt es am Anfang eine Szene, wo die Frau, deren Namen mir entfallen ist, die ältere Dame, die aber einen Hund mit an Bord hat, Waffles, und die beschwert sich, dass die Zeitung, die sie bekommen hat, 4 Jahre zu alt ist. Ja, von 1927. Oh, okay. Und sie meint, ich bin doch nicht verrückt, es ist doch 1931. Das heißt, sie sagt das, genau. Und
daher oder sie ist verrückt.
Oder sie ist verrückt, ja. Also eins von beiden.
Okay, Entschuldigung, das habe ich echt nicht mehr mitbekommen. Tut mir leid, du hast absolut recht. Also ich vertraue dir mal, dass du recht hast, so mal eher. Weil was ist ja, das Ganze passiert ja auch ein Buch wiederum oder eine Geschichte von Henry Hervey's. Ich weiß nicht, wer dieser Autor ist. Sky Over China oder auch China Pass. Und da wird ja auch etwas eigens von 1923 rezitiert. Und entsprechend habe ich mir echt gedacht, ob es jemals richtig genannt wird, wann das passiert, weil das hat ja auch die ganze Geschichte spielt zwar in diesem klaren Zeitpunkt des Civil Wars, des chinesischen Bürgerkrieges, aber gleichzeitig hat das ja eine stark entzeitlichte Komponente drin, also eine wie ich ahistorische, was ja durch den Exotismus dieses Films doch stark auch gefördert wird, würde ich auch behaupten.
Okay, können wir uns gleich mal drüber unterhalten.
Ja, können wir gleich
mal. Weil du hast deinen Film eben noch gar nicht vorgestellt. Das finde ich einen interessanten Aspekt. Bin ich mir gar nicht sicher, ob ich so zustimmen würde, aber ja, okay, unterhalten wir uns gleich drüber. Also Bad Girl, worum geht's da? Also komplett vergessen, ich habe uns auch geschaut, aber ist mir jetzt nicht ganz so in Erinnerung geblieben wie mein Film, Shanghai Express. Ja,
ich kann nichts dafür, wenn du jeden Film nur mit halbem Auge schaust, weil du währenddessen Elden Ring spielst oder andere Sachen machst.
Währenddessen.
Gestern geschaut und schon gesagt, wie hat der Film heute begonnen? Habe ich mir gemerkt.
Sorry, die Lines between rufen mich. Ja, gut.
Nee. Ja, also auch hier wieder ein Film, der auf einem Buch basiert, und ich spreche auf einem Buch, nämlich von Vinya Del Mar. Das ist einer der größten, erfolgreichsten Bücher von 1928, auch einer der kontroversesten, muss man sagen, also weil es sehr viele Themen aufgemacht hat, die für dieses große Themen Konvolut der neuen Frau steht, könnte man am besten sagen. Und auch hier können wir auch, aber wie man sagen, das ist sehr relativ lose an dem Buch sich orientiert und viel stärker eine eigenständige Geschichte erzählt, die Borsage in seinen typischen romantischen Zyklus reinbringt. Also Frank Borsage ist ja so ein Regisseur, der als großer Romantiker gilt. Und während wir halt hier ein Zusammentreffen haben zwischen Josef von Sternberg als großen Fetischisten, haben wir hier Borsage als großen Romantiker und beide bringen uns irgendwie so in einen surrealen Raum, könnte man fast schon sagen, auf ihre eigene Art und Weise, die ganz entrückt wirkt von dem, wie die Wirklichkeit zumindest zum Teil funktioniert, um eine große Geschichte der Emotionen zu präsentieren. Und bei mir, bei dem Film Bad Girl, tut es dies, indem wir uns fokussieren auf zwei junge erwachsene Menschen der Arbeiterklasse, die beidesamt desillusioniert sind von eigentlich den anderen Geschlecht oder überhaupt Geschlechterbeziehungen im Allgemeinen. Das eine ist Dorothy Halley, genannt Daughter Dorothy, und der andere ist der James Dunn James Dunn ist der Schauspieler, oder? Ich habe das jetzt gerade ganz vergessen. Wie heißt James Dunn mit dem Film? Entschuldigung. Der Okay Man.
Der heißt
Collins, genau. Entschuldigung, also James Dunn, also Sally Eilers spielt Dorothy Haley, James Dunn spielt Eddie Collins, und Doris und Eddie sind beide eigentlich ein bisschen desillusioniert von der Hinsicht, wie eigentlich dieses ganze Flirtereien so funktioniert, und haben da überhaupt Interesse. Und das interessiert sie aneinander eigentlich, dass sie eigentlich beide so ein bisschen enttäuscht sind von diesen Geschlechtergeschichten. Und so beginnen sie ganz langsam im Stiegenhaus ihre Beziehung zu entfalten, Interesse zu entwickeln. Ganz unverhoffterweise überstürzt gehen sie in die Beziehung ein. Also irgendwie, es ist tatsächlich so ein Zufall, dass sie eigentlich das Interesse haben daran, dass diese andere Person alle ein bisschen, also gerade Doris hat ein bisschen Interesse gefunden, gerade an dieser leicht widersinnigen Figur, dieser Eddie, der genau weiß, was er will. Er will eben nicht in der Arbeitsklasse-Milieu enden und verenden sozusagen, und möchte langsam diese Ambition der Mittelklasse schmecken und hinaufgehen. Fast schon wie in einem anderen Frank Borsage-Klassiker, nämlich Seven Seven. Das fühlt sich auch sehr ähnlich an, vielleicht. Sich, und das Stiegenhaus hat hier auch eine große Rolle, genauso wie bei Seven's Heaven, wo die Stufen des Stiegensteigen eine große Rolle eigentlich mit sich bringen, weil das ist ein Ort der Transition, wo sie beide miteinander immer näher kommen und wo auch der Grund sehr einfach ist, denn Dorothy möchte nicht raufgehen zu ihrem Bruder, weil der ganz klar, ganz spezifische Erwartungen hat, was seine Schwester macht. Und wenn sie bei ihm unter einem Dach wohnt, wäre sie tot, dann muss sie nach seinen Regeln tanzen. Und eines Mal kommt sie zu spät nach Hause und er haut sie einfach knallhart raus. Und das war es dann für sie. Sie müsste auf die Straße kommen. Und das ist der Moment, wo dann Eddie sagt, nee, komm, wir heiraten jetzt. Wir sind verheiratet einfach. Wir verloben uns und heiraten am nächsten Tag. Und es geht die ganze Zeit über diese kurzfristigen Handlungen, die einfach ganz woanders hinführen, als sie eigentlich intendiert waren füreinander.
Moment, aber also sie wird rausgeschmissen, nachdem sie vorher beschlossen haben. Also sie wird rausgeschmissen, weil sie ja sagt, hey, wir heiraten.
Nee, sie wird rausgeschmissen, weil er erwartet, dass sie schon Sex hatte mit einer anderen Person und sie wollte halt das ein bisschen abmildern und Eddie hat den Vorschlag gemacht, hey, wenn wir verlobt sind, dann kann er eigentlich nichts dagegen haben, dass wir zusammen die Nacht verbracht hätten. Selbst wenn wir nicht Sex hatten, weil sie sind ja nur eingeschlafen, wie wir es gesehen haben. Aufeinander.
Ja, genau, aber rausgeschmissen wird sie ja mit der Begründung, dass sie dass sie heiratet und die Person aber nicht vorher der Familie vorgestellt hat.
Ich würde sagen, hier beginnt schon das interessante Punkt für den Titel des Filmes und wie der Film funktioniert. Nämlich, dass wir mit Bad Girl, und das ist auch das, wo ich auch eigentlich ein bisschen auch in die Richtung von deinem Film argumentieren würde. Beide Filme ist es interessant, weil ich ja erwähnt habe, dass ich so große Töne spuckend über die Femme Fatale gesprochen habe, dass wir hier einen Krieg der Femme Fatales hätten, weil ich Bad Girl noch nicht gesehen habe zu dem Zeitpunkt, Shanghai Express schon. Aber in beiden Filmen geht es eigentlich darum, wie einfach Frauen missverstanden werden, kulturell, gesellschaftlich, und dafür Missachtung finden, weil sie eben vermeintlich sexuell aktiv sind oder tatsächlich sexuell aktiv sind.
Ja, also ich glaube...
Ganz kurz. Mhm. Und ich finde, das Spannende ist eigentlich genau das, dass wir hier konstant sie als Bad Girl wahrnehmen, weil es geht nicht, dass wir als Bad Girl sie wahrnehmen, weil sie ist, wie es auch genug Kritikerinnen und Kritiker gesagt haben zu dem Zeitpunkt, eigentlich ist sie ein ziemlich gutes, braves Mädchen. Aber es ist halt die Wahrnehmung von außen. Und das ist genau das. Dieser Bruder, der irrsinnig unsympathisch ist und nur ganz kurz vorkommt, hat sofort eine ganz klare Wahrnehmung von ihr und sagt, nee, das mache ich nicht mit. Also welche patriarchale Macht er hat und sie einfach sofort aus die Straße setzt. Und das ist schon, kommt schon rein von der Hinsicht, dass sie einfach die Erwartung ist, dass sie sexuell aktiv ist, ohne dass er es als letzter männlicher Verwandter ihrerseits es erlaubt hat.
Ja, also okay, aber ich glaube, diese Wahrnehmung des Bad Girls und das irgendwie Femme Fatales, das spielt tatsächlich in meinem Film, glaube ich, eine viel, viel stärkere Rolle. Ich glaube, hier bei Bad Girl, warum der Bruder so handelt, da geht es einfach um wahrscheinlich irgendwo noch Frustration, aber hauptsächlich Macht ausüben. Ja, was der macht ist, der übt Macht aus und der unterdrückt sie eigentlich, weil er es kann. Und letzten Endes, sie hat ja extra, also die beiden heiraten ja, die beiden verloben sich, damit sie nicht rausfliegt. Das heißt, es ist eigentlich eine Präventionsmaßnahme, aber letzten Endes, kurioserweise oder ironischerweise, wird genau das dann als Grund genommen, dass sie rausfliegt. Das heißt, das ist so ein Fatalismus. Es ist eh egal, was sie macht. Sie ist seiner Willkür, seiner Gehässigkeit einfach ausgeliefert und sie kann nichts dagegen tun. Und ich weiß gar nicht, ob er jetzt wirklich glaubt, dass sie Sex hat oder nicht, oder ob das eigentlich so zentral ist. Es geht einfach nur darum, dass er über sie bestimmen kann und das auch tut und dann eigentlich ein ziemliches Arschloch ist in dem, wie er das tut. Also ich glaube, dass so war zumindest meine Lesart, dass das im Vordergrund steht und dass es gar nicht so um die Wahrnehmung und Bewertung von ihr geht, sondern eher um das Machtverhältnis zwischen den beiden jetzt auf jeden Fall.
Ja, aber dadurch, dass man jemanden abstimmen kann als Bad Girl, und das ist ja der Titel des Filmes auch, ist ja genau das, was mit dieser Macht reinkommt. Also dieser Moment des Abwertens, weil er eben oder generell die Gesellschaft diese Macht hat, dass sie davon abhängig ist, dass sie eben von diesem Mann abhängig ist, genauso wie von Eddie abhängig ist, interessanterweise. Weil das ist der zweite Moment. Am nächsten Tag sitzt sie zusammen mit Edna, der, ich würde sagen, besten Figur des ganzen Films, Edna Griggs, gespielt von Mina Combo. Wunderbar komödiantische Schauspielerin, total schöne Szene mit ihr, die allesamt ein pointierter Höhepunkt ist, wie über Geschlecht geredet wird zu dem Zeitpunkt des Filmes selber. Und hier geht es wirklich genau darum, um die Verzweiflung, was passiert jetzt, wenn jetzt nun Eddie, der nicht mehr dort wohnt, wo er gewohnt hat vor kurzem, am vorigen Tag noch, plötzlich hat er diese Adresse gewechselt, was? Er ist nicht zu Hause, er ist nicht erreichbar bei seinem Job, er ist bei seiner Anstellung ist nicht erreichbar. Und was macht sie jetzt, wo sie abgestempelt ist? Wenn sie jetzt abgestempelt ist, weil ihr Bruder hat sie rausgehaut, ihre ganzen Chancen sind auf einmal verengen sich zunehmend, weil es eben hier sich so abhängig ist von einem anderen Person. Genau. Das ist halt die Abhängigkeit von der Gesellschaft, die sie ja eben trotzdem in diesem vertraglichen Kontext stark eben als Bad Girl degradiert und zum anderen einfach hier die Abhängigkeiten vorhanden sind, was man genauso gut ja genauso bei Edna auch sehen kann, also, ja. Die eben halt willensstark ist, aber gleichzeitig genauso als Witwe ähnlich versucht, sich in einer männlich kodierten Welt zurechtzufinden.
Ja, sicherlich, diese Abhängigkeit ist auf jeden Fall vorhanden und dieses moralisierende Kategorisieren, sage ich mal, das ist mit Sicherheit ein Element, wie dieses Abhängigkeitsverhältnis und dieses ungleiche Machtverhältnis aufrechterhalten wird. Aber diese moralische Komponente, also außer direkt im Titel, aber im Film, finde ich, wird das interessanterweise, könnte man jetzt sagen, wenig bis gar nicht aufgegriffen, weil eigentlich von vornherein super klar ist, sie ist eigentlich super brav, super adrett, super korrekt. Und auch, also man könnte jetzt fast schon sagen, gehörig. Das heißt, das wird da eigentlich nicht thematisiert, also indirekt, aber nicht direkt, während bei Shanghai Express das schon auch direkt thematisiert wird und Marlene Dietrichs Charakter das dann auch aufgreift und auch damit spielt und sagt, ich weiß jetzt nicht ein Wortlaut, aber jo, es hat mehr als einen Mann gebraucht, dass ich zur Shanghai Lily werde. Also da wird bewusst damit kokettiert, mit diesem Bild, während das in Bad Girl, zumindest im Film, außerhalb des Titels, eigentlich nicht passiert, oder? Ich habe es verpasst.
Ja, ich meine nur an sich, das Spannende an den beiden Filmen, oder das, wo man sich miteinander zusammenbringen kann, ist tatsächlich der Moment, wo in beiden Filmen es eigentlich um diese Geschlechterverhältnisse geht und die auch hier mit einem Brückenschlag über diese Idee der Femme Fatale funktioniert. Natürlich ist die Femme Fatale im klassischen Weise viel stärker bei Marlene Dietrich und vor allem Anna May Wong vorhanden, die ja tatsächlich wortwörtlich zur tödlichen Frau wird, wenn sie dann schlussendlich in deinem Film den Übeltäter zur Strecke bringt. Und tatsächlich auch, weil es mit gutem Grund, muss man auch hier dazu sagen. Und ich finde es aber spannend, dass in beiden Filmen konstant die Wahrnehmung der Frauenfiguren eigentlich im Zentrum steht, ist falsch Wort, aber immer wieder darauf hingewiesen wird. Also bei Shanghai Express ist es wesentlich direkter und dichter, aber diese Idee von Wahrnehmung und was hier passiert, wenn man in so ein Abhängigkeitsverhältnis im Zusammenhang bringt, kommt, ist schon auch in Bad Girl vorhanden, in einem kleineren Ausmaß, weil, muss man auch sagen, der Fokus halt nicht eigentlich um Weiblichkeit steht, wie es eigentlich im Titel heißt, und das ist eigentlich jetzt der spannende Punkt an Bad Girl, der Fokus ist auf Männlichkeit. Der Fokus ist auf zerbrechlicher Männlichkeit, zerbrechlicher, fragilen Männlichkeit. Und das ist auch der Grund, warum der Film eigentlich überraschend gut ist. Weil tatsächlich hast du schon gesagt, sie ist ein bisschen zu adrett, nett und fast schon zu sehr hörig, könnte man verschlagen, die Dorothy. Und das ist auch der Grund, weil einfach der Film musste durch viele Prozesse, lange Umschreibungsprozesse einfach runtergecuttet werden, bis wir eigentlich einen Moment hatten, also eine Drehbuchfassung schon, dass die Production Code sagt, okay, passt, das nehmen wir, das ist okay, weil es davor war ja zu sehr schon fragwürdig auf vielen Ebenen. Und da gibt es genug Dokumentation über den Production Code und das Office halt, wie die darauf reagiert haben und wie wir gesagt haben, ja, das können wir nicht machen. Und Fox hat eigentlich nur langem Erarbeiten des Drehbuchs dann langsam einen Weg gefunden, wie man das verfilmen kann, nämlich indem man die Protagonistin und alle Möglichkeiten vorehelichen Sex eigentlich vollkommen ausgeschlossen hat und nur noch die Wahrnehmung übergeblieben ist, dass sie möglicherweise vorehelichen Geschlecht hatte, während anscheinend im anderen, im Buch da durchaus der Sex vorhanden war und auch die Thematik von Abtreibung und Ähnlichem vorhanden war. Darum ist es auch ein Skandalbuch gewesen. Das ist halt im Film tatsächlich weniger der Fall. Was aber im Film stark hervorgehoben wird, ist tatsächlich die Männlichkeit, die ganz stark eigentlich fragil ist und die einfach konstant einen Schein der Stärke präsentieren möchte. Und das ist faszinierend. Also James Dunn wird auch in den Texten zu dem Film, also in den zeitgenössischen Kritik, immer wieder hervorgehoben, wie toll er spielt und mit dem Höhepunkt natürlich des Zusammenbrechens beim Arzt, wo all seine Fassade zu Ende geht und wo die ganze Fassade zugrunde geht und einfach zusammenbricht.
Ja, aber was interessant ist, was ich tatsächlich bemerkenswert an dem Film fand, war, also du sagst, okay, die Fassade, der Zusammenbruch, aber eigentlich ist es jedem, also so gut wie jedem dem Film klar, dass es nur Fassade ist. Das wird ja von Minute 5 an oder so, wie das thematisiert. So, ah ja, er hat diese zynische oder satirische, sag ich mal, äußere Oberfläche, aber eigentlich ist er ein ganz lieber und netter im Kern. Das ist, glaube ich, eine der ersten Unterhaltungen von den beiden Frauen über ihn. Das ist sofort jedem klar. Das heißt, es geht, also einerseits bei Bad Girl, der Unterschied zwischen den Geschlechtern viel größer. Also hier ist dieses Gefälle, die Abhängigkeit wird direkt thematisiert, ist auch viel deutlicher. Also sie ist von ihm eindeutig abhängig, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne. Also das heißt, er fühlt sich auch verantwortlich für sie und er meint ja auch, nee, dass du selbst arbeitest, so weit kommt's noch, nee, ich muss das für dich machen und dir alles bereitstellen, zur Verfügung stellen. Und wenn du eine Wohnung willst, dann kaufe ich dir auch eine Wohnung. Also das heißt, mit diesem Männlichkeitsbild, die Erwartungen, Zwänge oder kontroversen Dinge, die damit einhergehen, das schwingt da ganz deutlich mit. Wird ja auch von ihm öfters angesprochen, ich weiß nicht, ob von ihm, aber auch so ein bisschen ironisch, aber mindestens ein, zwei Mal im Film, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wird ja quasi gesagt, oh, Schwangerschaften, Geburt, ja, jeder sagt, dass es für die Frau schlimm ist, aber nee, eigentlich ist es für einen Mann viel, viel schlimmer. So in dieser Art und Weise wird das gesagt. Ja. Was ich auch ganz lustig oder pointiert fand. Genau, aber demgegenüber in Shanghai Express, da, also klar, da haben wir jetzt auch da haben wir auch gegenseitige Abhängigkeit, aber da ist das Ganze viel mehr gegenseitiger. Das heißt, es ist ausgeglichener zwischen Shanghai Lily und, wie heißt er, Captain Harvey. Die gestehen sich, glaube ich, gegenseitig mehr Freiheiten zu, beziehungsweise ja, es ist ausgeglichener in dem, wie sie handeln, was sie machen, wie selbstbestimmt sie da sind. Also dieses Abhängigkeitsverhältnis, dieses gesellschaftlich geprägte Abhängigkeitsverhältnis ist bei Bad Girl viel dominanter und bei Shanghai Express ist, glaube ich, diese moralische Komponente und damit einhergehende Verhaltenskodizes, ist das der Plural von Kodex, der steht da ein bisschen mehr im Vordergrund.
Ja, weil halt, man kann doch sagen, also der Shanghai Express ist eine Darstellungsweise von einer Liebe, was bedeutet überhaupt zu lieben, und da ist einfach diese Abhängigkeit, die gegenseitige, sehr zentral, und das ist ja auch, sind wir auch in früheren Texten von Sternberg, also bei Morocco ist es ja genauso auch so, was heißt jetzt eigentlich lieben, was heißt Sicherheit, was heißt lieben, so könnte man sagen, und das ist natürlich immer in melodramatischen Überhöhungen dargestellt, und hier geht es ja genau um diese Idee des Glaubens, also Liebe ohne Glauben funktioniert nicht. Das ist ein tatsächlich spannender Zugang.
Aber ist es Glaube oder ist es Vertrauen?
Also ja, sie benutzen halt das Wort Glaube. Darum habe ich jetzt Glaube benutzt. Also benutzt sie selber. Also ja, ich halt einfach wortwörtlich im Text selber.
Genau, weil sie es Faith sagen. Aber Faith hat ja in der Übersetzung, also man kann es ja irgendwie auch so ein bisschen, also ja, klar ist es Glaube, wortwörtlich, aber ich würde es in der Interpretation der Lesart irgendwie so Glaube an den anderen oder Vertrauen ja. in den anderen an. Also ich glaube, das ist damit gemeint.
Ja, das hätte ich eh auch so interpretiert. Ich habe jetzt nicht gemeint, Glaube an die Göttlichkeit, wenn du das meintest. Also, oder wie meinst du das? Was findest du gerade? Also ja, also wo würdest du dich dagegen abgrenzen? Was war genau hier der Gegenpol?
Das ist eigentlich eine gute Frage jetzt. Also als ich es gesagt habe, ist mir auch angefallen, naja, was ist denn der Gegenpol oder wie kann man denn Glaube sonst verstehen? Aber Glaube ist einfach, also ja, Glaube ist eigentlich, also Glaube und Vertrauen sind ja irgendwie auch deckungsgleich bis zu einem gewissen Grad. Und es geht ja. hier, glaube ich, sehr stark um das Vertrauen. Also man kann jetzt Glaube als Vertrauen in oder an einen Gott interpretieren. Aber genau, das Vertrauen, das blinde Vertrauen nicht überprüfen müssen und damit
genau.
Eben in Verbundenheit auch mit einer Abhängigkeit, die sich daraus ergibt. Aber das ist, was hier mit Faith gemeint ist.
Genau, und das ist immer das, um jetzt mal dem Wort laut weiter zu verfassen, ist mir ja bei Credo genauso, bei Credo und Kredit, also immer, dass es ja genauso ist, das Glauben, das Vertrauen darin, dass die Währung richtig ist, zum Beispiel, oder dass die andere Person, wie ich, das Geld einem nachreicht. Das heißt, es ist Glaube, Vertrauen ist halt hier in dieser Hinsicht gemeint, dieses blinde Vertrauen in die andere Person, könnte man sagen. Und wenn das nicht vorhanden ist, dann kann einfach die Liebe nicht vorhanden sein, tatsächlich. Und das ist etwas, was immer wieder in verschiedenen Kontexten vorkommt und wortwörtlich damit gespielt wird, auch dadurch, dass diese Ministerfigur vorkommt, die am Anfang sehr unsympathisch rüberkommt, aber zunehmend interessanter wird, yeah. könnte man sagen. Dieser Dr. Carmichael, yeah. Also ein Missionar, der sich in China aufhält zu dem Zeitpunkt. Aber das ist halt die Sache irgendwie. Das Spannende ist auch hier wiederum, wo ich auch deshalb eigentlich fast schon Bad Girl interessanter finde und auch spannender, weil natürlich dieses Vertrauen, diese Liebe immer noch im Patriarchalen nur passiert. Also immer dieses, hier werden wieder diese Überlegungen aus einer sehr sexistischen Perspektive auf diese Marlene Dietrich-Figur, auf Shanghai Lily übertragen, die einfach für den Protagonisten, wenn man so möchte, also den Harvey es schwierig machen, sozusagen hier diese Beziehung weiterzuführen. Und er muss sich erst überwinden, dann muss er erst wieder zu sich finden, weil er irgendwie hier immer die Gesellschaft im Nacken hat irgendwie. Und es ist immer diese, mir selbst das Schlussbild, komm, küss mich einfach, es ist hier niemand hier am Bahnhof. Und dann haben wir eine Überblendung von den beiden, die sich küssen, während natürlich der Bahnhof voll mit Menschen ist. Also auch hier dieses letztendliche Überwinden von gesellschaftlichen Verständnissen und gesellschaftlichen Moralvorstellungen, die hier eigentlich reinbringen. Ist auch egal, was sie gemacht hat sozusagen. Er muss einfach ihr vertrauen, dass sie gemacht hat, richtig war. Aber trotzdem wird sie immer gemessen anhand von gesellschaftlichen Wahrnehmungen. Und ich finde, dass der Film das nicht ganz reflektiert eigentlich, was er das macht, könnte man sagen. Während das, finde ich, bei Bad Girl durchaus der Fall ist. Also ich finde, nicht nur, dass du sagst, dass das eigentlich ein ganz netter ist und eigentlich nur den Zyniker spielt. Ja, da hast du schon recht. Aber viel spannender ist eigentlich diese konstante Energie, die sich reinfließt in das Aufrechterhalten der Fassade, die für, wie du sagst, für andere eigentlich leicht durchzuschauen ist, aber selbst nicht immer durchzuschauen ist. Also ich meine, der letzte Teil des Films handelt eigentlich die ganze Zeit nur darum, dass sie glaubt, er hätte schon eine Affäre und dass sie glaubt, dass er das Kind überhaupt nicht haben möchte. Und das ist schon klar melodramatisch, dass hier reinwirkt, weil natürlich glaubt er wiederum, dass sie das Kind nicht haben möchte, weil sie es runterspielen möchte. Das heißt, wir haben hier klassische melodramatische Überhöhungen, die aber es wunderbar machen, um darzulegen, wie sehr hier dieser Protagonist an einem Männlichkeitsbild hängt, das nicht die Emotionalität zeigen kann, weil er dafür Angst hat, sich die Blöße zu geben, dass er seine Verwundbarkeit ausstellt. Und das ist faszinierend. Es gibt diesen Moment, wo er zusammenbricht, als Höhepunkt, wie schon gesagt, in dem Arztzimmer und sagt, ich habe Angst, dass sie stirbt. Und das ist genau diese Abhängigkeit, die eigentlich wir die ganze Zeit eigentlich, wir haben gedacht eigentlich, wie gesagt, abhängiges Verhältnis ist ganz stark patriarchal strukturiert etc. Aber hier sehen wir einfach diese Idee des Lone Wolves, das er präsentiert, des Zynikers, ist alles nur ein männliches Bravado, wo nichts dahinter steht. Er ist unglaublich verwundbar und will aber nicht niemandem das preisgeben. Und das ist irrsinnig interessant, wie sehr er es auch erhalten möchte. Er sagt die ganze Zeit, nee, ich rauche nicht mehr, es tut meinem Hals weh. Ach, ich habe gestern schon gegessen. Also er spart jeden kleinsten Cent, um irgendwie seiner Partnerin das zu geben oder generell dieses Familienheil zu erhalten. Und erst dieser letzte Moment, wo seine Partnerin zusammenbricht, weil es möglicherweise das Kind in Gefahr ist nach der Geburt, ist der Moment, wo tatsächlich hier für ihn klar wird, sie beide lieben ihr Kind. Und er bricht hier rein, er sagt, er ist genauso aktiv dabei, beteiligt darin, sein Kind zu retten. Das heißt, sie beide merken auf einmal, dass das Kind für sie das Wichtigste ist eigentlich. Und das ist durchaus faszinierend eigentlich, dass wir hier einen Film haben, der noch direkter eigentlich einen Puls an der Zeit hat, wie sehr hier männliche Bravado eigentlich nichts anderes als Fassade, als Performativität ist. Und das ist ich will Lawrence ganz sagen, Dr. Harvey, einfach überhaupt nicht der Fall. Dr. Harvey ist Clive Brooks steinerne Miene, bleibt Clive Brooks steinerne Miene, besonders wahrscheinlich, weil er gerade eine Botox-Ladung kurz davor bekommen hat und er sich nicht mal irgendwie sein Gesicht verzieht im Laufe des ganzen Filmes.
Ja, also das heißt, in dieser Hinsicht wird dann, also gesellschaftliche Konventionen oder gesellschaftliche Rollenbilder werden, naja, wobei, okay, also werden anders hinterfragt, oder es geht um andere Aspekte. Und dieser Aspekt des männlich kodierten gesellschaftlichen Rollenbildes und der damit verbundenen Bürden, der kommt bei Bad Girl eindeutig stärker zum Vorschein. Da kann ich nicht widersprechen, das ist so, ja, tatsächlich.
Ja, wollen wir doch reden, was der chinesische Elefant im Plattenladen hier ist. Naja, die Exotisierung in Shanghai Express. Also ich glaube, das ist, glaube ich, wirklich, wenn wir wirklich einen Problem haben in Shanghai Express, ist ja explizit ja, wie hier die chinesischen Schauspieler dargestellt werden. Solche chinesischen Schauspieler wie etwa, ich versuche ihn mal auszusprechen. Es ist ein sehr komplexer chinesischer Name.
Yo, Warner Oland, okay.
ich kann es ja nicht aussprechen, also, sorry. Sehr, er ist tief in die Rolle verfallen. Er hat jahrelang chinesische Schauspieler gespielt. Er ist Schwede. Ach so, das ist ja eigenartig.
Ja, okay, gut. Also, ja. Ja, kann man sich drüber streiten, also
kann man das?
Warner Roland spielt Henry Chang, der glaube ich im Film, ich glaube im Film heißt das, dass was sein Vater oder deine Elternteil chinesisch ist, das ja. andere weiß. Mir wird das dann nicht dargelegt. Und er spielt aber auch eine dubiose Figur, die irgendwie, also, oder was heißt dubios, eine sehr, er ist eigentlich der zentrale Bösewicht, wenn man so möchte, in dem Film. Also gleich von Anfang an verhält er sich anderen gegenüber despektierlich. Und dann stellt sich raus, okay, er ist der böse Rebellenanführer, der ja seine Macht durchsetzen möchte, und Hui Fei, also die Person, die von Anna May Wong gespielt wird, dann auch vergewaltigt, vermutlich oder eigentlich mit ziemlicher Sicherheit, und eben auch Shanghai Lily dann für sich haben möchte. Also er spielt das Arschloch, von daher, ja.
Von daher ist es okay, Yellowface zu machen.
Ja, ich meine, wenn man grundsätzlich sagt, also wenn man grundsätzlich sagt, okay, es ist nicht in Ordnung, Menschen anderer ethnischer Angehörigkeiten zu spielen, dann ist das natürlich problematisch, klar. Aber das war, ich meine, man muss auch einfach sagen, dass das in den 30ern noch nicht so gesehen wurde. Und alle anderen chinesischen Darsteller, okay, sind nur Nebendarsteller, aber die werden wenigstens von tatsächlichen Chinesen gespielt, soweit ich das gesehen habe. Die dann wohl, ich glaube, kantonesisch reden, aber das muss ja den Film schon hoch anrechnen, dass hier nicht alles in Englisch ist, sondern tatsächlich auch verschiedene Sprachen gesprochen werden. Also nicht nur Englisch, sondern Französisch, ganz kleines bisschen Deutsch und eben viel auch Chinesisch. Das heißt, alle Schauspieler, die Chinesen verkörpern, mit Ausnahme von diesem einen Menschen, dem Warner Orland, der den Hauptbösewicht spielt, also alle anderen sind tatsächlich auch ethnische Chinesen. Von daher kann man das ein bisschen verzeihen, finde ich. Auch weil das einer der ersten Filme ist, die ich kenne, die wirklich so ein deutlich internationales Flair haben, wo sehr viel in anderen Sprachen gesprochen wird und ohne, oder zumindest in der Version, die ich gesehen habe, ohne Untertitelung. Ich habe mich dann auch oft gefragt, hey, gehören hier eigentlich Untertitel dazu? Fehlt mir irgendwas? Ich glaube aber nicht. Und das muss an den Film im Jahre 1933 eigentlich hoch anrechnen.
Ja, aber das ist das, was ich vorhin gemeint habe, dass wir hier einfach einen Film haben, der doch in dieses Ahistorische versetzt wird. Wir haben schon, natürlich, du hast schon recht, mit dem chinesischen Bürgerkrieg haben wir eine ganz spezifische Zeitperiode, die auch benannt wird. Gleichzeitig ist es aber ein exotisches Land, was eben als Schauplatz benutzt wird, um eben eine große, also um dieses ahistorische China zu repräsentieren. Also wir haben eine entrückte Gegenwelt.
Aber entschuldige, also
wo zum Beispiel nicht nur, dass zum Beispiel kantonesisch gesprochen wird in Beijing beispielsweise, sondern genauso auch, wo etwa Wong etwa mit einem Taishan-Dialekt spricht, während eine andere Person kantonesisch spricht. Und dann gibt es natürlich das chinesisch Anführungszeichen von Warner Orland als Chang. Also das kann man schon benennen, glaube ich. Und dann sollst du auch benennen, dass der Film hat seine großen Seiten, aber das, was wirklich den Film hier stark runterzieht, ist tatsächlich seine exotisierende Perspektive auf China, was auch darin mündet, zum Beispiel, und immer wieder dargelegt wird, es wird ein Telegramm geschrieben. Und wie wird das Telegramm geschrieben? Es wird in Chinesisch geschrieben, im Sinne von, es wird eine vermeintlich chinesische Font benutzt, um zu erkennen, dass das nicht Englisch ist, was hier geschrieben ist, sondern Chinesisch. Das ist, also da wird explizit mit so ein bisschen einer kalligrafieartiger Font gearbeitet.
Ja, okay, aber das, also okay, verstehe, das würde ich aber tatsächlich noch als Technikalität durchgehen lassen. Also ich, ja, okay, ich bin dabei.
Was mit dem Dong, am Anfang Dong, 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 eine Crew, also ich glaube, die erste Einstellung, die wir haben, ist ein riesiges Blech Trommel oder so ein großer Dong halt, also wie nennt man das? So ein,
ja, ein Gong.
Gong, es heißt aber Gong.
Es heißt Gong, ne?
Okay, es ist ein großer Gong einfach, ein riesiger Gong, der mehrmals von einer Person in sehr exotisierendem Gewand geschlagen wird. Und es ist schon dazu da, dem Publikum wieder mal das andere zu zeigen, eine Welt zu zeigen, ganz anders funktioniert.
Ja, jein, aber ich glaube, da werden einfach Stereotype bedient. Also das hast du bei dem, ich habe seinen Namen vergessen, aber bei dem deutschen Charakter genauso, der dann sagt, oh, diese verdammte Treppe, und irgendwie auch Sachen auf Deutsch spricht und einfach diesen typischen grantigen Deutschen verkörper, der irgendwie unsympathisch ist und sich für was Besseres hält. Ich bin deutscher Bürger, sagt er. Also, oder der Franzose, also da werden schon bewusst leicht spielerisch, und das kann man anstößig finden oder nicht, werden da Klischees reingebracht und mit denen gearbeitet, um die bewusst zur Schau gestellt. Das geschieht schon bewusst. Und ich glaube gar nicht, dass es da so sehr um die, ja, okay, es geht schon auch um die Exotisierung, aber es ist, glaube ich, das bewusste spielerische Verwenden von Klischees und auch hier, um eine gewisse Atmosphäre zu schaffen, einen bestimmten Humor im Fall des Deutschen, des Franzosen. Ja.
Ja, ich finde es halt wirklich so ein bisschen ähnlich, wie wenn wir, also gerade wieder die Straßen von Beijing dargestellt werden. Das ist schon so ein bisschen eine Spielart, die einem erinnert an die Darstellungsweise von heute gegen Filmen, die so ein bisschen Poverty-Porn machen, wenn es in Indien spielt. So, oh, das heruntergekommene Indien, schau es an, wie vermodert es das alles ist. Die Menschen leben aufeinander de facto, alles ist irgendwie ein bisschen ekelhaft. Und so wird irgendwie hier auch Beijing dargestellt. Es ist alles, es ist übertrieben voll, es ist alles, es wieselt und wimmert überall, es ist alles ein bisschen hektisch. Letztlich ist es irrsinnig unkoordiniert, weil halt das Land ein bisschen zurückgekommen ist, gerade ein Kriegsland, aber da geht es auch oftmals um einen postkolonialen Paternalismus, wo sie sagen, ja, sie können halt nicht anders, so sind sie halt. Und das spielt ja schon, das schwingt ja schon mit, würde ich sagen.
Also finde ich spannend, weil hast du ein Beispiel für Indian Poverty Porn? Weil in den meisten Filmen, also westlichen Filmen, wo Indien dargestellt wird, also oder Indien oder Pakistan, ich denke jetzt, es ist schon länger her, ich den gesehen habe, aber Slumdog Millionaire oder Miss Marvel in der Serie, da ist es eher so in die andere Richtung, dass so romantisierend, verbuntisierend das dargestellt wird. Man sich dann auf dem prototypischen Bazar befindet, wo dann alle in Saris durch die Gegend, also ist schwer in Worte zu fassen, aber ich glaube, also finde ich spannend, weil das Stereotyp von Indien, um bei dem Beispiel zu bleiben, das ich kenne, ist eher so in die andere Richtung, so, na, weiß nicht, wie nennt man es, orientalisierend, keine Ahnung, aber weißt du, was ich meine?
Ja, ja, natürlich, es ist ja auch orientalisierend generell, weil das ist eine Art von Orientalisierung ist. Grundsätzlich glaube ich schon, dass Slumdog Millionär zwar diese Momente des Bunten hat, aber es ist auch genauso auch diese Poverty-Porn-Dicke drinnen zum Beispiel. Und wir haben auch andere Filme mit demselben Schauspieler, Dev Patel, zum Beispiel Lion, wo genau dasselbe auch passiert. Und ich hoffe, ich sage jetzt wirklich nichts Falsches, aber ich finde, Extraction hat das auch drin.
Also okay, um auf unseren Film zurückzukommen, sorry. Also ja, okay, man mag das entdecken, das ist ein bisschen vorhanden, man kann das sehen. Aber ich finde es gar nicht so stark vorhanden, als dass es irgendwie sehr negativ aufstößt. Also ich finde es zum Glück vergleichsweise dezent. Und ja.
Ich würde sagen, und das ist so nett ausgedrückt, wie es so geht, ich glaube trotzdem, dass diese Art des Filmes, das, was eben Sternberg gerne macht, ist ein Film, der generell stark eine Landschaft darstellt, eine Welt darstellt, die in sich geschlossen entrückt ist von der Realität. Und ja, aber eine Möglichkeit, das zu machen, ist tatsächlich einfach wirklich, also um so dieses Melodrama ein bisschen zu entrücken einfach, ist es, in eine exotische Welt darzustellen. Und das macht er, hat er mehrmals gemacht.
Ja,
so, Marokko ist halt ein perfektes Beispiel, wie er es genau gleich getan hatte, ein Jahr davor, zum Beispiel
auch mit Dietrich. Kannst du diesen Vorwurf nicht auch jedem, weiß nicht, Indiana Jones Film machen? Also ist das nicht, wie Hollywood funktioniert?
Ja, aber Indiana Jones spielt sich ja genau damit. Also Indiana Jones ist ja gerade ein Film, der A, genauso diesen Vorwurf bekommt, wenn er zum Beispiel Indien darstellt, in dem zweiten Teil, also wenn wir schon dabei sind. Und zweitens kann man auch sagen, dass Indiana Jones eine Reproduktion ist von der Art, was wie Serials in den 1950er Jahren andere Regionen im Adventure-Genre dargestellt haben. Und das ist natürlich vollkommen durchzogen von Formen des Exotisierenden und auch von postkolonialen Strukturen, muss man auch sagen. Also man kann grundsätzlich fragen, wie sehr das Abenteuergenre im Kerzen schon davon geprägt ist, weil ihm das aus dieser Zeit herauskommt, von der Kolonialzeit.
Ja, also okay, das ist vermutlich ein berechtigter Einwand oder ein guter Punkt. Also ich habe mich nur gerade gefragt, naja, wie würde man das denn sonst machen? Wie hätte man den Shanghai Express jetzt ohne nach China fliegen zu müssen, was wahrscheinlich ein bisschen zu teuer produktionstechnisch gewesen wäre, wie hätte man das denn sonst darstellen können müssen? Also, weil ich hatte nämlich keine Antwort.
Naja, ich würde mal so sagen, also ich überlege gerade gut, ein gutes Beispiel zu finden, weil das wäre wirklich ein schönes Moment, ein anderes Beispiel zu liefern, was das Gegenteil zeigt. Aber ich kann sagen, zum Beispiel ein Regisseur wie Wes Anderson ist so jemand, der extrem aus einer sehr weißen, texanischen Perspektive immer die fremden Länder zeigt. Also zum Beispiel ein Wes Anderson-Film wie Isle of Dogs oder der Film, der in Indien spielt, haha.
Der auch im Zug spielt.
Der Chilling Limited, genau, der Chilling Limited. Ja. Das sind so Filme, die ganz eigenartig aus einer sehr weißen Perspektive auf das Fremde schaut und das andere auch so framed als anders per se. Und ich glaube, es gibt schon Filme, auch die aus einer westlichen Perspektive, von einer westlichen Perspektive kommen, die das eben nicht tun. Und machen wir jetzt auch, wie ich das auf? Beispielsweise die fürchterlich, mir fällt der Name von der Regisseurin nicht mehr ein, die Regisseurin von The Farewell, die wir beide ja sehr gemocht haben,
yeah.
Das ist eine usamkanische Regisseurin, die halt, die einen chinesischen Hintergrund hat, aber trotzdem ist sie eine usamkanerin und sie hat zum Beispiel genau das gesagt, Lulu Wang, die zeigt ja genau das auf, dass dieser Blick nach China ist durchaus ein geprägter Blick, das betont sie auch, aber gleichzeitig kein exotisierender Blick. Also die hat schon einen ganz anderen Blick auf chinesische Kultur und das ist schon hier eine Art und Weise, wie ein usamkanischer Film in China gedreht werden kann, der eben nicht in exotisierenden Momenten untergeht. Und ich glaube, das ist schon ein großer Unterschied zum Beispiel.
Ja, wobei ich glaube, da ist einfach, also ja, aber ich glaube, dass, also gerade China betreffend, wenn du heutzutage eine Darstellung von China hast, dass oftmals aufgrund von so viel gesellschaftlichen, kulturhistorischen, politischen Sachen, die passiert sind, du diesen Exotismus so auch gar nicht mehr oder nicht mehr so stark drin heißt. Aber okay, ich glaube,
der Exotismus ist halt von einer anderen Art und weiteren drin. Denk an Filme über Japan. Denk zum Beispiel an Sofia Coppolas The Lost in Translation. Japan ist dort einfach nur dazu da, um die Momente der vollkommenen Isolierung zu zeigen. Der Entfremdung von sich selbst und von der Umgebung. Es geht darum, Depressionen darzustellen von zwei westlichen Menschen oder von zwei Menschen allgemein. Und um das darstellen zu können, hat eben Sofia Coppola Japan genommen als ein Land des anderen, der kompletten Andersartigkeit, Alterität. Und das ist schon tief drinnen in dieser Art und Weise, wie Japan hier dargestellt wird. Und ich glaube, da gibt es mehrere Beispiele, die so funktionieren einfach. Und
ja, okay, klar. Ja. Aber also da kommt man, okay, da bin ich 100% bei dir, das macht der Film ja auch. Es ist ein exotisches, ein fremdes Setting, um hier eine gewisse Grundatmosphäre einerseits des exotischen Bewundernden, andererseits aber des auch leicht Bedrohlichen, also Stichpunkt Bürgerkrieg und der Zug wird ja angehalten und so, zu erschaffen. Ja, okay, da bin ich ganz bei dir. Da kann man sich dann drüber diskutieren, unterhalten, wie legitim ein solches Vorgehen ist oder nicht und wenn nicht, mit welchen Gefahren das Ganze verbunden ist. Ja, okay, dann stimme ich dir zu, ja.
Ja, ich glaube, wenn wir sowieso gerade eine Diskussion haben, die relativ moderat ist, in der Hinsicht, wie wir in Hyperbolie verfallen oder nicht, würde ich mal vorschlagen, dass wir hier einfach so das, was wir eh schon die ganze Zeit gemacht haben, eigentlich mehr schon wie ich ganz unsere Hüllen fallen lassen an der Stelle und wie ich direkt in eigentlich ein allgemeines Gespräch über die beiden Filme überschlittern, vor allem, weil wir schon recht lange geredet haben. Ich hoffe, das würde ich auch
nicht. Ja, absolut.
Weil ich muss sagen, ich würde, wie ich das unterstreichen dreimal, dass ich das gesagt habe, nämlich diese Exorzisten sind. Gleichzeitig würde ich sagen, das hätte doch so viel schlimmer sein können.
Ja.
Und ich kann auch sagen, Anna May Wong spielt so eine faszinierende Figur. Es ist, glaube ich, ich finde sie sogar spannender als jetzt Marlene Dietrich an sich. Also ich finde, Anna May Wong ist an sich eine irrsinnig spannende Schauspielerin, die immer wieder leider in diesem, gerade im rassistischen Diskurs der Zeit, eben entsprechend auf ihre Chinese-ness reduziert wird. Und was absurd ist, weil natürlich sie eigentlich Usamakanerin ist in der dritten Generation, also sehr entfernt von China und auch immer betont hat in Interviews zum Beispiel, aus schon 1934, also schon in der Zeit, dass sie zu chinesisch für den US-amerikanischen Markt ist, aber gleichzeitig zu US-amerikanisch für den chinesischen Markt zum Beispiel. Sie konnte in China, nach einem einjährigen China-Aufenthalt, hat sie gleich betont, also ich glaube, es war nicht 34, 36, 37, aber es war auf jeden Fall in 30 Jahren, dass sie eigentlich hier sehr stark in beiden Ländern eigentlich dem fremd ist, was natürlich auch aus einer postkolonialen Perspektive durchaus spannend ist. Wieder hier noch da, muss man sagen, also weil das reinführt in Diskussionen von postkolonialen TheoretikerInnen, wie zum Beispiel der hybride Raum, der dritte Raum, das Hybridsein etc., also wie Identitäten, die in beiden Ebenen, also sowohl hier in dem Fall musikalisch als auch kinesisch sind, wie das funktioniert und wie man in beiden Kontexten ausgeschlossen wird aus beiden. Es ist durchaus spannend, dass sie das so früh schon formuliert eigentlich und wie die Leute eigentlich damals schon natürlich darüber nachgedacht haben. Aber spannenderweise, finde ich, ist der Film durchzogen von Rassismen und die werden ausgestellt. Alle sind Rassisten in diesem Film. Im Sinne von, alle weißen Figuren sind Rassisten. Außer die Personen, die angeblich am schlimmsten sind, nämlich die beiden gefallenen Frauen. Das sind die einzigen beiden Frauen, die größte moralische Bürde tragen und gleichzeitig das größte moralische Bewusstsein haben, Gewissen haben. Und das finde ich irrsinnig faszinierend.
Aber auch, oder in welcher Hinsicht ist denn Captain Harvey?
Ja, okay. Na gut, der ist vielleicht ein bisschen weniger rassistisch, aber alle anderen, also wir können auch sagen, der französische Lieutenant, was auch immer, ist nicht rassistisch. Aber das Spannende ist einfach, wie
ja, alle... Aber in dem Moment, in dem wir es sagen, dann ist es ja schon so, dass der Film das dann bewusst auch verwendet. Und die bewusst rassistisch, arrogant, meinetwegen auch klassizistisch sind, kann man sich unterhalten, wie die unterschieden, das sind tatsächlich die auch die... unsympathischeren Charaktere sind. Das heißt, es wird schon bewusst verwendet und bewusst auch dargestellt.
Natürlich wird es bewusst verwendet, aber das ist trotzdem untypisch. Also du musst halt überlegen, wie sehr man damals diese Arroganz dargelegt hat von vermeintlichen, ich meine Oberschicht schon, aber von vermeintlichen normalen weißen Menschen in einem Land, was der Andersartigkeit, weil wir können es direkt sagen, ich glaube, du hast eben in den Agatha Christie-Romanen, die in fremden Ländern spielt, nicht so oft das direkt dargestellt gehabt, wie hier Rassismus direkt benannt wird. Und ich finde das durchaus irrsinnig spannend eigentlich. Und also beispielsweise, niemand will mit den Franzosen reden, weil keiner von denen Französisch kann, außer natürlich Dietrich, die wirklich Französisch konnte. Genauso wie auch Anime Wong auch Französisch konnte. Also der Witz ist natürlich der, dass alle hier eine Person abwerten, nur weil sie einen vermeintlichen schlechten Ruf haben, aber gleichzeitig die einzige Person ist, die sich auch mit diesem französischen Person mit der französischen, ich weiß nicht, was ist, Militär, was auch immer, unterhalten kann und es unterhält in einer sehr zivilisierten Art und Weise. Wir haben lauter unsympathische Figuren, die nichts anderes dazu da sind, als dass wir darüber lachen können, wie blödsinnig Rassismus ist eigentlich. Genau. Und das ist spannend, finde ich. Das hätte man nicht unbedingt so machen müssen. Und das haben wir auch nicht so gehabt in anderen exotisierenden Filmen, die wir bis jetzt diskutiert haben. Also wir hatten ja schon mehrere Filme gehabt, die irgendwie in anderen Ländern spielen und die so ein bisschen exotisierend sind und alles ist ein bisschen anders und toll und fremd. Und da wird das nicht so klar gemacht, das ist ein bisschen rassistisch, hier die beiden weißen Jäger, die auf ihrer Tour sind und mit den Kannibalen in Konflikt geraten in... Nicht Cimarron, sondern andere Filme von dem Jahr. Ich weiß nicht mehr, wie der Film heißt. Ich habe das Bild vom Kopf, aber du weißt, was ich meine, oder? Ein anderer Oscar-nominierter Film, der irgendwie ähnlich funktioniert.
Ja. Ich habe den Namen auch vergessen, aber ich... Fürchterlicher
Film. Ja, wirklich fürchterlicher Film.
Ja gut, wir haben unsere Masken aufgedeckt, wir sind gerade dabei. Das heißt, also wenn es jetzt hart auf hart kommt, findest du Shanghai Express der bessere Film?
Es ist tatsächlich ein bisschen gemein, also weil, und ich habe auch schon von Anfang gesagt, es ist schwierig, dass Bad Girls irgendwie hätte schaffen können. Traderhorn heißt der Film nebenbei.
Traderhorn, ja, genau.
Fürchterlicher Film. Es ist schwierig, dass dieser Film, ein Uphill Battle sondergleichen, und ich muss sagen, ich bin überrascht, wie gut sich Bad Girl geschlagen hat, weil ich kann auch sagen, erste Hälfte von Bad Girl fand ich auch nicht so besonders interessant, außer Edna, die ich humorvoll, klug, intelligent gefunden habe, weil eben die Protagonistin so fade war, öde war, aber gleichzeitig die Art und Weise, wie Borsage immer wieder den Schein in den Vordergrund gestellt hat, also es gibt diese wunderbare Moment auf dem Dachset, wo er sagt, hier, die Sterne sind real, wir können die richtigen Sterne sehen und eigentlich sind wir im Studio-Lot und können natürlich nicht die richtigen Sterne sehen. Also das heißt, es ist sehr pointiert gemacht, wie hier Borsage mit der Kulisse umgeht, könnte man sagen. Also es ist wirklich schön, wie er auch mit dem Stiegenhaus umgeht und das zur Metapher macht von Klassenkampf etwa, Klassenstrukturen und der Unmöglichkeit für eine Arbeiterklasse aufzusteigen und schlussendlich stimmt das. Die Figuren bleiben im Elend, mehr oder weniger, wenn man es weiterdenkt. Nur halt wird das nicht mehr aufgebracht, dass sie im Elend bleiben. Also die Klassenfrage wird irgendwie zunehmend, dreht sie im Hintergrund. Aber die Art und Weise, wie Männlichkeit diskutiert wird, war wirklich überraschend nuanciert. Hätte ich nicht erwartet. Und auch humorvoll. Also es gibt einen Moment, wo er eben extra bei einem Boxkampf mitmacht, 4 Runden muss er kämpfen, dann kriegt er $40, geht schon, machen wir schon. Und er lässt sich dafür verprügeln halt, für diese $40. Und der Box und sagt dem anderen Boxer, komm bitte, lass mich noch ein bisschen am Leben, damit ich noch, ich werde Vater. Und er so, was? Oh, komm, kein Problem. Ich habe vor kurzem mein 4. bekommen.
Ja, wunderbar. Genau. Er hat gesagt, oh, sag das doch gleich. Ja.
Humorvoll gleich dargelegt, dass dieser Boxertyp, der ja voll die Anführungszeichen Boxerfresse hat, sozusagen, also ein Schlag, ein Gesicht, der schon viele Kämpfe erlebt hat, wie, auch wo er seine Menschlichkeit einfach offenbart. Und natürlich haben wir Momente, die fragwürdig sind, gerade auch dahinter, mit Männlichkeit, Weiblichkeit, also auch Klischees erfüllt. Aber es wird postpartum angesprochen. Es wird darauf hingewiesen, dass manche Frauen einfach ihr Kind nicht lieben nach der Geburt, dass man in die Postpartum-Depression verfallen kann. Ja. Dass Mutterschaftsliebe nicht etwas ganz Natürliches ist. Das ist faszinierend für einen Film dieser Zeit. Also es gibt, der Film ist überraschend gut gewesen, finde ich. Aber Shanghai Express halt Shanghai Express. Wunderbares Melodrama, gigantische Bilder.
Ja.
Gigantische Bilder. Ja. Die Kamera, unglaublich, Beleuchtung, großartig. Und es hat ein bisschen am Ende Dampf verloren, finde ich. Ich finde, es nach einer Stunde ist so der Höhepunkt erreicht und diese letzten 15 Minuten, wo es um Glaube und Liebe geht zwischen Dr. Harvey und der Marlene Dietrich, das ist nicht mehr so mein, das, was ich so interessant finde, und ich finde, hat auch nicht so eine Zügigkeit, aber alles, was mit Annie Mae Wong und mit Marlene Dietrich passiert, allein die Großaufnahme, wo Marlene Dietrich ihr Gesicht verzweifelt, ich meine, das kommt bloß in den letzten 15 Minuten vor, aber trotzdem, dieses Bild brennt sich ja richtig in den Kopf hinein, wo man nur ihr Gesicht, ein Lichtstrahl erhält ihr Gesicht, während sie eine Zigarette hält und nach oben blickt, mehr oder weniger versucht zu beten. Und das ist total toll. Und natürlich, wie gesagt, auch hier überraschend subtil, wie mit dieser Exotisierung vorgeht, die natürlich trotzdem vorhanden ist, aber gleichzeitig auch irgendwie komplex ist, was man erwartet hätte. Also, ja, Shanghai Express ist mein Favorit. Ich weiß nicht, wie es bei dir steht. Ich meine, nachdem ich einen 15-minütigen Monolog mehr jetzt gerade gehalten habe, schau mal, ob du noch da bist.
Okay. Nee, ich sehe es genauso wie du. Also, bei mir war tatsächlich auch Shanghai Express der Favorit, einfach weil er sehr gut und unterhaltsam gemacht ist und auch technisch. Also er hat ja, glaube ich, auch den Oscar für die Best Cinematography, also beste Kamera gewonnen. Mhm. Vollkommen zu Recht. Auch die Schnitte sind ziemlich gut. Es geht, man merkt schon richtig, dass das irgendwie, finde ich, so ein bisschen der Beginn einer neuen Ära ist, dass man auch entdeckt, was man perspektivisch mit der Kamera alles machen kann, ein bisschen mehr Dynamik reinbringt. Also finde ich super, super gut. Ja. Und ja, einfach von der Atmosphäre, so ein bisschen Agentenfilm, hat ein bisschen was von Mord im Orient Express oder, also nur weil er jetzt auch im Zug spielt. Aber es ist.
Und im Orient.
Ja, und im Orient, genau. aber ist einfach, ja, gut gemacht und super. Super vielfältig irgendwie. Hat einfach Spaß gemacht, den zu schauen. Ja. Mhm. Und natürlich Marlene Dietrich, obwohl sie, könnte man jetzt sagen, ein bisschen, also fast schon ein bisschen oder mit relativ geringer Mimik halt spielt und mit ihrem Akzent, aber es ist einfach grandios und auch ihre Augenbrauen. Also ja, Marlene Dietrich ist einfach eine Legende, zu Recht.
Ja, wobei ich glaube, dieses geringe Spiel, ich glaube, das ist das, was eigentlich gerade das Überzeugende ist, würde ich sagen. Also sowohl, also ja, die beiden, es gibt diese wunderbare Szene, wo dann die ältere Frau zu ihnen kommt mit ihren spezifischen Moralvorstellungen. Natürlich soll sie auch hier als die schrille alte, gesehen wird, schrille alte Jungfer, könnte man sagen, die ein Boardinghaus führt in Shanghai und da darf nur die Respektvollen reinkommen. Und sowohl wie Marlene Dietrich mit einem Kommentar sie, also einfach mit ihrer Wortwahl und ihrem kleinen mimischen Veränderungen hier einen Schlag in die Wange schmeißt, so kommt ihr der nächste Hieb von Annie Wong, die währenddessen weiterhin ein Kartenspiel fortsetzt und meint, naja, ich weiß nicht, was sie unter respektvoll verstehen. Und es ist natürlich klar, dass hier für beide, die höchstwahrscheinlich irgendwo mit Sex ihr Lebensunterhalt verdienen, möglicherweise, zumindest haben sie den Ruf bekommen, dass sie das täten, dass diese eigentlich viel wortgewandter und viel intelligenter sind als alle anderen, die sie verteufeln. Und das ist so wunderbar, wie sie das mit kleinen Veränderungen der Mimik und mit ihren Gesten machen. Also
ja.
Ganz toll.
Ja, und auch ganz das toll. Outfit von, also von Shanghai Lili. Ja. Grandios, will ich auch.
Ich freue mich schon beim nächsten Halloween oder einfach so im Alltag, dich dann so zu sehen.
Als Shanghai Lili.
Natürlich. Willst du noch kurz was sagen? Ich meine, hast du noch was zu sagen zu den Klassendarstellungen bei Borsage? Bad Girl? Weil das ist ja auch irgendwie ein spannender Punkt, könnte man sagen. Wir haben hier wiederum die Depression erreicht. Wir sind bei der Great Depression drinnen, auch den Nachwirkungen, Nachwehen von dieser. Und das ist ein Film über Klasse, der ganz stark über Klasse spricht eigentlich. Fast schon sehr ähnlich, wie es getan hat damals der King Vidor-Film The Crowd. Der Mann in der Masse, Mensch in der Masse, glaube ich,
hieß es im Deutschen. Ja, genau.
Und wie siehst du das in, weil es ist ein Thema, was echt konstant vorkommt in The Bad Girl oder sehr lange vorkommt.
Ja, ich meine, genau, es wird einerseits direkt angesprochen, dass er da ja sein ganzes Erspartes dann ausgibt. Was ich interessant fand, war, dass er zu Beginn eigentlich so ein bisschen den Moralapostel gibt und meint, ne, eigentlich ist wichtig zu sparen, damit man sich dann seine Träume verwirklichen kann und nicht im Hier und Jetzt zu leben, weil das ist irgendwie töricht. Und letzten Endes macht er dann ja genau das, was er zu Beginn verurteilt, so ein bisschen. Also fand ich irgendwie interessant zu sehen, dass am Anfang er offenbar so ein bisschen projiziert hat, einfach. So würde ich es interpretieren. Andererseits auch, ich meine, er, also um bei dem zu bleiben, dass er den Moralapostel spielt, das ist jetzt nur indirekt mit Klassizismus zu tun, aber er wirft ihr ja schon auch vor, hey, okay, eigentlich, ihr beschwert euch hier, dass ihr von jedem angeflirtet werdet, aber eigentlich findet ihr es geil, also eigentlich wollt ihr es ja haben, ansonsten würdet ihr euch erstens nicht so kleiden und wärt ihr auch nicht zu mir gekommen, um zu schauen, wie ich reagiere und so. Also das heißt, da ist schon dieser Vorwurf so ein bisschen mit drin, der sich dann aber auch auflöst. Und da bin ich mir auch nicht ganz sicher, was ich damit machen soll oder was da die Intention von filmischer Seite war, wieso das erwähnt wird. Höchstens, um zu zeigen, könnte ich mir vorstellen, wie sehr er diese Moralvorstellung, dieses moralische Korsett, dieses gesellschaftliche Korsett schon verinnerlicht hat und wie sehr er das einfach wiedergibt, ohne es zu hinterfragen, beziehungsweise wie schnell das dann auch dann fallen gelassen wird oder wie wenig das mit Realität kompatibel ist. Oder wie würdest du das sehen?
Ja, na, ich weiß ganz genau, was du meinst. Also, das ist ja, der Film beginnt ja interessanterweise auch so mit einer sehr spannenden Szene, nämlich genau mit dem Male Gaze, mit dem, dass man konstant als Frau von heterosexuellen Anmachen umgeben ist und nur für diese als eine Form von Ware gesehen wird. Das beginnt nämlich damit, dass sie vermeintlich eine Hochzeitskleid trägt, um vermeintlich nun in die zum Altar vorzuschreiten, weil es wird auch so ein bisschen geframed, so, oh, bist du schon nervös? Ja, es geht. Ja. Also es wird so richtig ganz absichtlich das aufgemacht. Und dann merkt man so, oh nee, sie ist eine von 8, 9 Brautkleidern tragende Personen. Das heißt, man dachte, vielleicht sind es die Jungfrauen, wegen elaboriert, das kann ja auch sein. Und dann merkt man, ach, es ist eine Modenschau von den ganzen Saleswomen, die einfach hier gezwungen werden, eben als Modelle zu fungieren für den Klienten, und die Klienten gapen einfach nach. Und das ist für alle klar, das machen die einfach. Und gleich danach sagt dann die, wird sie von ihrem Floor-Manager auch angemacht. Das haben sie super gemacht, wollen wir nicht das vielleicht bei einem Abendessen dann miteinander diskutieren, und sie muss einfach gleichzeitig eben hier wiederum sein Gesicht bewahren, damit er seine Männlichkeit nicht aufopfert, dass er hier einen Abfuhr bekommt, weil sonst könnte sie hier gefeuert werden. Und auch, aber sagen die, ey, ich will dich nicht. Und das macht sie so, ja, gerne, aber mein Mann, der Prizefighter draußen, der Boxer, der wartet schon auf mich. Und ich glaube, der wird ungeduldig und ist auch ein bisschen eifersüchtig. Sondern ist, oh, okay, nee, kein Problem, später. Das ist schon spannend, dass hier diese Art von, wo sie sich wiederfindet, angesprochen wird und auch sehr subtil angesprochen wird auf verschiedenen Ebenen, dass es wirklich passiert, aber gleichzeitig verfällt der Film halt direkt in expliziten geschlechtlichen Stereotypen recht rasch. Und das ist, glaube ich, auch diese Idee von, ja, ihr zieht euch ja so an, dass ihr angeflirtet werden wollt eigentlich. Das wollt ihr doch eigentlich. Ja, genau. So wie du sagst, fast schon als der Einzige, der es versteht, dieser Moralapostel. Ja, genau. Und das sieht man aber auch genauso darin, dass eigentlich in weiterer Folge die Dorothy vollkommen einer mutterschaftlichen Weiblichkeit oder eheliche Weiblichkeit annimmt. Nämlich vollkommen zurück, sich zurücknehmend, bloß nichts Falsches sagen, bloß nichts Falsches machen, weil sie will ja nicht die Liebe von ihrem Partner verlieren, etc. Und das ist so auch schwierig. Das heißt, ich finde, während auf männlicher Seite ist irrsinnig spannend, was der Text macht, finde ich es sehr eigenartig, was er hier macht. Man könnte jetzt argumentieren, ob das nicht vielleicht so ein bisschen Incel-mäßig ist, dass er, der niemanden hat, so ein bisschen hier die andere Seite anfeindet und den Fehler bei den anderen sucht, aber gleichzeitig wird das ja reaffirmiert gleich im nächsten Moment, wo gesagt wird, von einem Kunden bei ihm im Radioshop, ja, ich kann mir das Radio leisten, weil ich habe ja keine Frau, die ich unterhalten muss, sozusagen. Also es ist auch so eigenartig, sexistisch durchaus am Anfang, das aber immer mehr kippt in einen Sexismus, der, ich weiß nicht, der eben gutmütig ist, Anführungszeichen, gutmütiger Sexismus, weil er eben nur sexistische Stereotypen reproduziert und gleichzeitig aber Geschlechterkonstruktion an sich hinterfragt, zumindest bei Männern. Also ich finde, ist nicht ganz einfach, dieser Film. Also er ist unausgewogen diesbezüglich. Also ich finde diese Phrase, ich glaube, der Film meint sie ernst, eigentlich.
Ja, ich meine, ja gut, ich, ja. Also man kann ihm das eigentlich auch zugute tragen ein bisschen, oder man könnte sagen, okay, was er macht, ist, er schafft hier eine Ambivalenz und präsentiert einfach zwei verschiedene Perspektiven, die man als Zuschauer selbst gegeneinander aufwiegen muss, darf, soll. Und also ich meine, weil er gibt dann ja nicht die richtige Lösung vor, der sagt ja nicht, was wahr ist, kann ich mir schon auch in diese Richtung vorstellen und da finde ich es eigentlich auch gar nicht so schlecht oder auch legitim. Ja, ich meine, man kann ja auch selbst überlegen, na Moment, stimme ich ihm jetzt zu oder nicht oder was ist denn, wie ist es denn wirklich und ja, keine Ahnung. Also das heißt, dass hier keine vorgefertigten Antworten gegeben werden, sondern vielleicht schon Stereotype aufgezeigt, aber man selbst zum Reflektieren dieser nochmal angeregt wird und in beide Richtungen. Ja. Und dass es einfach generell darum geht, gesellschaftlich normierte Denkmuster, sage ich mal, oder Verhaltensnormen, die einfach zu hinterfragen und sowas vielleicht auch besser zu erkennen. Boah, weiß nicht.
Ja, witzigerweise, ich glaube, wenn man jetzt annimmt, dass seine Moralvorstellung nicht als Moralapostel auftritt, sondern konstant als jemand, der eigentlich nur den Schein präsentiert am Anfang, die Fassade, die man leicht überwinden kann, könnte man durchaus auch argumentieren, dass diese Überlegung, die Klassenkritik, die er bringt, eigentlich und damit auch diese, also dass dieser Moment eigentlich nicht für bare Münze genommen werden sollte, sondern eher kritisch betrachtet werden sollte, aber auch, weil also geknüpft mit der allgemeinen Klassenfrage, nämlich er sagt ja, lieber nicht Party machen, lieber nicht feiern, nicht im Moment leben, wie du es gesagt hast, nicht sich schön anziehen, weil das bringt ja nichts und es bringt nur dazu, dass man, führt nur dazu, dass man Geld aus dem Fenster wirft. Und das Geld braucht man eigentlich, um aufsteigen zu können. Und gegen Ende des Filmes ist ja eigentlich eher, dass die Idee von, ja, statt von den die großen Ambitionen zu haben, die großen Träume zu haben, dass man irgendwann mal nicht im fünften, dass man nicht nur vom dritten in den fünften Stockwerk hinaufwandert, als einziger Erfolg in seinem Leben, geboren im dritten Stockwerk, man stirbt im fünften Stockwerk, wie das einmal gesagt wird, könnte man stattdessen sagen, findet euch ab mit dem Los, das ihr habt und versucht das Beste daraus zu machen. Und das ist die Familie. Also vielleicht ist er wirklich hier stark kritisch dem gegenüber eingestellt, dass es irgendwie eben gerade nicht möglich ist. Also dass hier die Frage halt die ist, ob das nicht aus einer Klassenkritik her sehr fragwürdig ist, weil es eben hier besänftigt und jede Art von Klassenzorn ins Nichts erstickt eigentlich. Weil wir können ja das gegenhalten zu King Vidors The Crowd, wo wir etwas Ähnliches haben von, hey, du bist nicht nur der große Macher vielleicht, aber du könntest vielleicht trotzdem hier ein Glück finden, auch auf anderen Wegen, was ja durchaus spannend ist. Aber es endet ja mit dem Moment, dass man im Kino sitzt und im Kino sich einlullen lässt von den großen Träumen oder von den großen Geschichten und nicht mehr den Klassenkampf im Kopf hat. Und so können wir hier sagen, King Vidor hat wenigstens so einen Moment noch in der Kritik, mit dem er endet. Der Film endet damit, dass die beiden glücklich im Auto fahren und sich darüber freuen, dass sie ein Kind haben. Und die Sorgen sind verloren. Es gibt keine Sorgen mehr im Leben.
Ja, ich meine, also auch das kann man jetzt natürlich wieder so interpretieren, wie du sagst. Also quasi zum Aufruf, okay, Nö, braucht man sich jetzt gar nicht versuchen, irgendwie aus dem Klassenkampf da rauszukommen oder da aufzusteigen. Aber vielleicht kann man es auch anders interpretieren, so dass man, okay, schon diese Bestrebungen auch weiterhin haben darf und die auch wichtig sind, man aber darauf nicht vergessen darf zu leben und dass sich vielleicht auch beides miteinander vereinbaren lässt. Aber das wird offen gelassen. Ich meine, letzten Endes wissen wir ja nicht, ob es ihnen gelingt, ja. Also, ich meine, weil, okay, er muss den Arzt nicht bezahlen, kriegt dann $50 für sein, weiß nicht mehr, Sohn, Tochter, schon mal zum Anlegen. Aber er hat ja das Geld für sein Radio Shack, hat er ausgegeben für die Wohnung. Und also, keine Ahnung, wie es jetzt weitergeht. 5 Jahre danach ist er da aufgestiegen in den wenigstens 3. oder 4. Stock oder nicht. Wir wissen es nicht.
Ja, na, ich glaube, es endet sogar mit einem interessanten Witz eigentlich. Sagt er nicht sogar, dass der Taxifahrer aufpassen soll, weil er könnte ja hier den nächsten Präsidenten hinten drin hat, im Taxi? Ändert sich wirklich damit?
Ich weiß nicht, ob es damit endet, ja. Und der Taxifahrer sagt, ja, das sagt auch jeder. Das sagen sie.
Ja, genau. Aber das Spannende ist, es könnte der nächste Präsident sein, weil das ist ja witzigerweise genau das, wie The Crowd beginnt, dass der Vater ja dem Kind einbläut, dass er der nächste große Präsident stimmt, wird, dass ja es eigentlich zum großen Problem wird.
Stimmt, tatsächlich. Ja, also,
ja. Ja, das heißt, Borsaj ist ja einfach, muss man auch sagen, Borsaj ist einfach ganz im Kontrast zu Vidor ein Mensch, der romantisch denkt, ein Romantiker, ein großer Romantiker, und wo die Klasse, das Politische vorhanden ist, aber immer in abgeschwächter Form. Wir hatten sie auch schon bei The Seventh Heaven gehabt. Das ist eine Geschichte um Armut, aber gleichzeitig in einer sehr märchenhaften Art und Weise erzählt, würde ich mal behaupten wollen. Mhm. Weil es spielt eigentlich in der unmittelbaren Geschichte, nämlich in den 1910er Jahren, weil es beginnt ja bald der Erste Weltkrieg, aus der Perspektive von 1927, also 13 Jahre her. Und gleichzeitig wirkt aber die Geschichte, die sie erzählen, oder diese Art und Weise, wie Klasse und Armut dargestellt wird, wie ein Märchen, was man in einem Disney-Film sehen würde. Das ist nicht wirklich eine tatsächliche Armut, sondern eine märchenhafte, absurd überhöhte Armut. Und so muss man es, glaube ich, sehen, dass man nur in der Überhöhung vielleicht erkennen kann, die Klassenkritik, oder nur zwischen den Zeilen sie erkennen kann. Und man kann halt fragen, wie sehr das dann halt in einem Aufruf wie bei Vidor endet oder eben einer romantischen Blase, die auch natürlich interessant ist und nicht eine romantische Blase mit Ambivalenzen, wie du es benennst. Und ich würde sagen, das ist natürlich auch, hat natürlich genau so eine Berechtigung, aber es ist halt spannend, dass er überhaupt Klasse aufwirft. Das ist halt das Spannende. Warum diskutiert Borsaj immer wieder Klasse? Naja.
Tja, ich finde, das sollten unsere Zuhörer beantworten, genau, Indem sie uns eine Mail schreiben oder uns anderweitig kontaktieren. Und vielleicht kannst du ein paar Minuten, Sekunden, nachdem wir es hier offiziell abgeschlossen haben, verraten, wie sie es tun können.
Was? Du kannst doch nicht mit mir das Stream geben. Ich habe gerade geredet. Naja, gut. Also ihr könnt natürlich überall erreichen, wo ihr Podcasts bekommt mit Oscar, wir müssen reden. Also wir sind verheiratet sind wir, beheimatet sind wir.
Wir beide jetzt, oder was?
Ja, klar, das ist das Heiratsthema. Okay. unser Kind ist der Podcast. Da könnte ein Präsident werden.
Welch romantische Blase.
wir sind bei Heimat bei Anchor und ihr könnt natürlich das genauso auch bei YouTube finden, eben mit der klassischen Titel von unserem Podcast Oscar. Wir müssen reden. Ihr könnt uns genauso auch bei Twitter folgen, da heißen wir einfach Oscar_wir, wo ihr uns mit dem Handle einfach finden könnt, uns eine schnelle, kurze Nachricht schickt oder ganz klassisch für die 90s-Kids unter euch unter oscarmussreden@gmail.com uns eine schöne klassische Mail zusenden.
Für die 90s-Kids? Gab es da Gmail schon? Nee, kein bisschen. Oder meinst du die, die in den 90ern geboren sind?
Nein, die Mails halt. Also es gab E-Mail-Kultur gab es damals.
Ja, stimmt. War da nicht auch war E-Mail für dich nicht auch irgendwann für einen Oscar nominiert?
Ich dachte, du sagst mir irgendwas über E-Mail für mich, also nicht den Titel des Films, sondern irgendwas über E-Mail für mich. Ich kann dir leider nicht sagen, ob E-Mail für dich für den ausgenommen worden ist. Für Best Remake vielleicht. Vielleicht war das Original für den Oscar nominiert, das weiß ich nicht, könnte sein. Da wären wir bald dort.
Ach, tatsächlich, ist das schon so bald? Das? Okay, gut.
Ja, ich glaube, es ist A Little Shop Around the Corner, glaube ich, heißt der Film. Und ich glaube, der ist in den späten 30er Jahren. Also so bald im Sinne von in ungefähr 5 Jahren sind wir dort. falls er nominiert sein sollte. Ich glaube, es ist der Film gewesen, der die Vorlage gibt für E-Mail für dich. Aber nächstes Mal gehen wir weiter in Klassenfragen auf. Zum einen wird uns King Vidor wieder mal begegnen, der uns mit der Champ explizit in der Klassenstruktur bringt, ihm mit dem Zusammenhang von Männlichkeit und Vaterschaft, wunderbarer Zusammenhang oder wunderbarer Dialog steht mit eigentlich diesem Film, den wir heute diskutieren, mit Bad Girl, könnte man sagen. Also in beiden Filmen geht es um Väter und um Boxen und um Klasse. Es ist sehr spannend eigentlich, dass das hier so schön zusammenkommt. Und der andere Film, der sozusagen Shanghai Express off-wheel ist, nicht mehr auf Rädern, weil man immer wieder bei Shanghai Express gehört hat, dass es eigentlich Grand Hotel on wheels wäre, ist natürlich Grand Hotel, der an sich durch seine Präsenz in Grand Hotel eigentlich explizit mit Klasse sehr viel zu tun hat. Und es ist natürlich ein Klassiker von Edmund Goulding, der den Oscar, also der Film hat den Oscar gewonnen für den besten Film. Also wir sind tatsächlich nach ungefähr einem halben Jahr, kommen wir langsam zum Ende von diesem Oscar-Jahr. Und wir sind dann gespannt, wie dieses endet und wie auch hier, ob wir der Entscheidung von den Academy Awards zustimmen werden und auch wir den Film Grand Hotel zum besten Film erklären werden oder einen anderen. Ich glaube, derzeit ist mein Favorit tatsächlich Shanghai Express.
Also meine auch, sowas von.
sowas von. Ja, sind wir gespannt. Aber ich könnte nichts mal wieder hören. Also dann, bis zum nächsten Mal. Tschu-tschu.
Okay.
1 Patrick, nur, dass wir es nochmal dazu sagen. Also ich beginne gerne mit meinem anfänglichen Auflaufkünder und einen Witz, auch wenn der nicht so witzig ist oder wenn es nicht zu tief geht. Also eher sowas, was wir letztes Mal gemacht haben bei Pinocchio. Da habe ich auch nur gesagt, 2022, das Jahr von Pinocchio oder sowas in Richtung. Das reicht ja, finde ich, auch irgendwie. Aber du kannst nicht dann auf meine Einführung dann einen zweiten Witz machen, der vollkommen davon entfernt ist. Also entweder du machst einen Witz, das soll mir auch recht sein, aber wir können nicht zwei blöde Witze nebeneinander stellen. Das geht einfach nicht.
Nehmen wir schon auf? Ist das jetzt gerade der Anfang?
Ja, ist schon der Anfang. Es ist schon. Oh, willkommen. Oh, wir haben euch gar nicht gesehen.